Sag mal, Nina, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
Englisch und Spanisch, wobei ich immer wieder feststelle, dass ich viel öfter üben müsste. Ich gucke zum Beispiel super gern meine Serien auf Englisch oder lese dann auch mal ein englisches Buch. Aber mein Spanisch, das geht echt verloren, weil mir das dann oft zu anstrengend ist abends noch.
Ich kenne das zu gut und genau aus dem Grund, und so geht es euch da draußen ja sicherlich auch, ist es wahnsinnig toll, dass es Apps wie Babbel gibt. Das ist nämlich die Sprachlernmethode, die auch funktioniert. Ob ihr eine neue Sprache lernen wollt oder eure Kenntnisse vertiefen wollt, so wie Nina, dann seid ihr mit Babbel auf jeden Fall super aufgestellt.
Und mit einem Babbel-Abo erhaltet ihr Zugang zu Sprachkursen, Lektionen, zu Podcasts, zu Spielen und weiteren Inhalten, die man ganz einfach und jederzeit aufrufen kann. Alles ist super individuell auf euch abgestimmt und ihr könnt eure Lernziele einstellen. Wenn ihr zum Beispiel Kenntnisse für euren Job vertiefen wollt oder kurz vor dem Südamerika-Urlaub lernen wollt, wie ihr vor Ort auf Spanisch mit dem Kellner oder der Kellnerin flirten könnt.
Zu Beginn macht ihr dann einen kurzen Sprachtest, damit eure Sprachkenntnisse einmal eingestuft werden können. Und insgesamt bietet Babbel 14 Sprachen an. Und das Tolle ist, ihr könnt eure Aussprache trainieren mit Hilfe von echten Dialogen. Das finde ich immer super wichtig, weil man dann die Sicherheit entwickelt, die neue Sprache auch tatsächlich im Alltag direkt anzuwenden. Und Babbel arbeitet dabei mit einer KI-unterstützten Spracherkennung.
Ich habe das alles mal ausprobiert und ich muss wirklich sagen, es ist wirklich toll. Die Übungen sind interaktiv und machen total Spaß und ganz nebenbei lernt man dann einfach auch dabei. Was will man denn mehr? Und das Ganze geht auch noch super flott. Da gibt's wirklich keine Ausreden mehr. Man kann auf dem Weg zur Arbeit, in der Mittagspause oder abends auf dem Sofa mal schnell eine kleine Lektion starten.
Wenn ihr das jetzt auch mal ausprobieren wollt mit unserem Code DARK, zahlt ihr 6 Monate und erhaltet weitere 6 Monate eures Abos geschenkt. Also quasi ein Jahr Lernen zum Preis von einem halben. Der Code ist bis zum 31.10.2024 gültig und den könnt ihr einlösen auf babbel.com/audio.
Alle Infos packen wir euch natürlich auch noch in die Shownotes. Ganz viel Spaß und berichtet gern mal, für welche Sprache ihr euch entschieden habt.
Seine Mutter ist die Kronprinzessin von Norwegen. Er, ein normaler Junge, ohne Titel, ohne königliche Bürde. Er ist zwar Teil der neuen Royal Patchwork-Familie, aber eben kein offizielles Mitglied der Königsfamilie von Norwegen. Marius Borg Høiby führt ein Leben, man könnte sagen, zwischen zwei Welten. Zugleich sozusagen vor den Palastmauern als normaler Junge und hinter den Palastmauern Teil der königlichen Familie. Er war mal der Liebling einer ganzen Nation und nun gibt er in einem Interview zu, im Alkohol- und Kokainrausch seine Freundin misshandelt zu haben. Wir fragen uns natürlich, wie aus diesem kleinen, süßen, blonden Sunnyboy das Sorgenkind der Monarchie wurde. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und ihr habt euch das gewünscht, das Thema. Das ist natürlich auch eigentlich wie gemacht für unseren Podcast. Man kann es gar nicht anders sagen. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass mir die Vorbereitung dieser Folge sehr viel Spaß gemacht hat, weil es mal eben nicht, ich sag mal, also das, was da passiert ist und worüber wir gleich sprechen, ist natürlich schlimm und ich möchte das jetzt gar nicht schmälern, aber es ist nun mal eben auch nicht irgendwas, was mit Kindern oder mit Mord oder so, ne? Und das ist mal ganz nett, auch mal wieder irgendwie andere Namen und das ist ein Name, den wir noch nicht hatten und so. Also ich glaube, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und hoffe, ihr findet es in der Folge jetzt genauso spannend und vielleicht mal eine kleine Abwechslung.
Ja, mir geht es ja gut, dass du es sagst, weil mir ging es nämlich genauso. Mir hat total viel Spaß gemacht, in die norwegische Royal Family sozusagen mal einzutauchen und was für romantische Geschichten da auch noch drin stecken in dieser Geschichte. Mhm. Und das hat wirklich, ich finde mich auch, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen steigen wir auch direkt ein mit: Wer ist eigentlich Marius Borg Høiby? Er wurde am 13. Januar 1997 in Oslo geboren und seine Eltern sind die damalige Studentin Mette Marit, damals noch Tjessem Høiby, und der Finanzanalyst bzw. mittlerweile ist er Werbemacher Morten Borg. Und die beiden hatten eine kurzweilige Beziehung, aber als dann Marius geboren wurde, lebten die beiden bereits getrennt. Mette Marit ist damals nach dem Abitur nach Oslo gezogen, um zu studieren und sie hatte auch keine ganz einfache Kindheit. Also sie kommt jetzt nicht aus reichem Elternhaus und auch ihre Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen. Ich glaube, da war sie ungefähr 11 Jahre alt, was Mette Marit auch immer sehr mitgenommen hat. und ihr Leben geprägt hat. Und sie ist dann eben aus dem Elternhause ausgezogen und nach Oslo gegangen, um zu studieren. Und dort erlebte sie halt eigentlich, wie sie selber sagt, eine sehr aufregende Zeit. Sie feierte extrem viel. Sie hatte ihren Spaß und hat auch mit Alkohol und Drogen experimentiert. Und dort lernte sie eben Morten kennen und sie bekam ihren Sohn Marius. Und dort in Oslo kam er ja dann auch 1997 zur Welt. Und nicht nur Mette-Marit war experimentierfreudig, was Drogen anging, ihr damaliger Freund und der Vater von Marius auch. Er wurde nämlich sogar später, Jahre später, wegen Besitzes von Kokain verurteilt. Später, als Mette-Marit dann ihren Kronprinzen kennenlernte, musste sie reinen Tisch machen, aber dazu kommen wir gleich. Und obwohl Marius und seine Eltern halt oder seine Eltern nie als Paar erlebt hat, weil sie sich ja vor der Geburt getrennt haben, hat er eine wirklich sehr enge Beziehung zu seinem leiblichen Vater und ja, lebt in einer, man kann wirklich sagen, in einer funktionierenden Patchwork-Familie. Sein Vater heiratete nämlich auch neu, kriegt einen weiteren Sohn und auch seine Mutter, Mette Marit, verliebte sich neu. Und da war Marius gerade mal 3 Jahre alt. Und sie verliebte sich nicht in irgendwen, nein, sie verliebte sich in den Kronprinzen von Norwegen, wie das ja dann auch manchmal so ist. Ne? Man lernt dann mal auf einmal als alleinerziehende Kellnerin, hat man dann Liebe auf den ersten Blick mit einem Prinzen.
Das ist wirklich wie im Film eigentlich, ne?
Ja, voll wie im Film. Und zwar lernten die beiden sich bei einem Musikfestival kennen in ihrer Heimatstadt Kristiansand. Und er verliebte sich wohl sofort in sie und wollte sie danach nie wieder von seiner Seite lassen. Und auch ihre Vergangenheit war ihm halt egal. Also es war ihm egal, dass sie eine Bürgerliche ist. Es war ihm egal, dass sie nicht aus reichem Elternhaus kam. Es gibt ja auch Bürgerliche, die in Royal Families reinheiraten, die aber aus sehr, sehr reichem Hause kommen. Es war ihm alles egal. Es war ihm auch egal, dass sie schon einen Sohn hatte. Und er hatte wirklich Marius so akzeptiert und war ihm, das sagen alle, immer ein sehr, sehr guter Stiefvater. Und ja, er hat sich quasi in beide verliebt und wollte immer für beide dann auch da sein. Und das, obwohl Mette-Marit natürlich für die Norweger erstmal ein Dorn im Auge war. Ne? Also die haben das uneheliche Kind, haben sie akzeptiert. Finde ich krass. Ich weiß nicht, ob jedes Royal House das akzeptiert hätte. Aber das Thema ihre Drogen und ihre wilde Party-Vergangenheit, und ich möchte auch hier sagen, ich finde mal, ihre Drogenvergangenheit, das klingt immer so, als hätte sie wirklich lang harte Drogen konsumiert. Ne? Also gut, natürlich Kokain ist eine harte Droge, aber sie war jetzt nicht heroinabhängig oder so. Das möchte ich damit nicht suggerieren, sondern sie hatte einfach eine wirklich wilde Party-Vergangenheit. Und diese wilde Party-Vergangenheit hat Norwegen eben nicht akzeptiert. Die Leute wollten nicht, dass ihr zukünftiger König mit so jemandem in Verbindung gebracht wird. Doch man muss dann auch wirklich sagen, dass sie die Rechnung ohne ihren Kronprinzen gemacht haben, Hakon, weil er nämlich ziemlich schnell sagte, wir haben uns ineinander verliebt und wir werden den Rest unseres Lebens zusammen verbringen. Und es dauerte auch nicht lange. Im Dezember 2000 folgte dann endlich die Verlobung. Vorher hatte Mette-Marit gesagt, sie wird erstmal mit ihrem Vorleben aufräumen. Und in einem Interview auf einer Pressekonferenz sprach sie dann unter Tränen über ihre Vergangenheit und distanzierte sich natürlich dann von ihrer Drogen- und Partyvergangenheit. Sie sagte, ich habe sehr ausschweifend gelebt und dafür teuer bezahlt. Und ja, die norwegische Presse schreibt dann natürlich, dass sie mit dieser authentischen Beichte, weil sie einfach so menschlich geblieben ist, dann schlussendlich das Herz des Volkes auch erobert hat. Und so konnte dann ihr Royal-Märchen eigentlich beginnen. Die Hochzeit war übrigens am 25.08.2001. Ich merke gerade, ich habe den gleichen Hochzeitstag wie die. Ach, guck mal, schau an. Das ist ja schön. Nach dem Jahr wurde am 25. August haben die beiden dann noch 2 Kinder bekommen, Ingrid Alexandra und Sverre Magnus. Und es wurde auch ganz schnell nach Mette Marits und Hakons Hochzeit klar, dass ihr Erstgeborener, also Marius, der ja auch Teil der Familie ist, eine ganz besondere Stellung einnehmen wird. Er wird nämlich nicht wie seine Geschwister Ingrid und Sverre in den Dienst der Krone treten. Er ist nicht Teil der Thronfolge und so wird er halt sein Leben in 2 Welten führen. Er hat natürlich weit mehr Freiheiten als seine beiden Geschwister. Er muss zu deutlich weniger empfangen, aber trotzdem gibt es natürlich Regeln, an die er sich halten muss, beziehungsweise alles, was er tut, muss er sich natürlich immer, darf halt natürlich auch keinen negativen Einfluss auf die Krone haben. Und so hat es das Leben von dem jungen Mann, naja, sagen wir es mal so, nicht weniger kompliziert gemacht. Marius verbrachte die meiste Zeit seiner Kindheit bei seiner Mutter und bei seinem Stiefpapa Hakon und halt seinen beiden Stiefgeschwistern. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich dann der Kronprinz ihn nie adoptiert hat. Weil Hakon hat nie Marius adoptiert. Und das liegt nicht daran, dass er ihn nicht liebt oder ja, ihn, also das nicht wollte. Der Grund zeigt eigentlich, finde ich, ziemlich viel Empathie und Verständnis, weil Hakon hat sich zwar nie zu dem Thema geäußert, aber man vermutet oder man sagt, dass er sich nicht zwischen Marius und seinen leiblichen Vater stellen wollte. Weil die halt eben so ein enges Verhältnis hatten, dass er gesagt hat, ich möchte da gar nicht die Rolle des Vaters übernehmen, sondern Marius hat einen Vater, ich bin sein Stiefvater und er wollte eigentlich nicht dazwischen funken. Und das macht ihn natürlich sehr sympathisch. Ich kann mir auch vorstellen, dass es noch andere Gründe gab, so nach dem Motto, dass vielleicht wollte Mette Marit auch ihren Sohn vor diesem engen Korsett und den Verpflichtungen einer königlichen Familie bewahren. Das ist ja auch nicht so ganz ohne. Und ihm vielleicht auch einfach ein freieres Leben ermöglichen. Und so ist Marius halt eben nicht royal, aber auch irgendwie nicht bürgerlich. Also nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch. Und ja, hadert schon seit längerem oder seit seiner Jugend immer wieder mit seinem Image, ne? Und obwohl er natürlich keinen Titel hatte, wurde er zum absoluten Teenager-Schwarm oder zum Mädchenschwarm. Und man hat so den Eindruck, wenn man ihn sich anguckt über die Jahre, dass er halt immer mehr diesen makellosen Schein von dem Königshaus wieder ausbrechen wollte. Also er ist komplett tätowiert irgendwann, ne? Er sieht dann doch ein bisschen more bad boy aus als sein Bruder zum Beispiel, hat irgendwie einen Ohrring, also hat einen gewagteren Haarschnitt. Also er fällt schon auf. Und er fällt quasi aus diesem klassischen Bild raus. Und Marius hat halt diese ganzen Möglichkeiten, sich frei entwickeln zu können, was natürlich, finde ich, auch für einen jungen Menschen auch nicht immer ganz so einfach ist. Also ich finde immer, wenn man alle Türen offen stehen hat, sozusagen, kann das manchmal sogar noch schwieriger sein, sich zu entscheiden. Und Marius, das merkt man bei ihm auch so ein bisschen, er war schon fast ein bisschen rastlos. Und zwar als Jugendlicher war er, was heißt rastlos? Er konnte, also man merkt einfach, er hat viele verschiedene Sachen ausprobiert, was ja auch gut ist. Er war immer schon ein großer Sportfan, also er besuchte ein öffentliches Sportgymnasium. Er fuhr leidenschaftlich gerne Ski, er surft, also er windsurft. Und kitet, da machte er ein Praktikum in einem Luxusautohaus. Er war einige Monate in den USA, hat da Wirtschaft studiert. Er hat beispielsweise auch schon mal als Statist für eine norwegische Serie mitgewirkt. Er hat mal sogar angefangen, seine eigenen Lederjacken zu designen. Und hat dann auch ein Praktikum bei Philipp Plein in Mailand absolviert. Und ja, also manche, das fand ich dann spannend, weil manche dann sagen, ach, er weiß eigentlich gar nicht so richtig, wohin mit sich. Er ist ziemlich rastlos, aber es hat ein Insider jetzt in dieser ganzen Geschichte mit der Bild gesprochen. Und der sagt, und er gehörte zum engeren Kreis von Marius, dass diese Freiheit, diese freie Position eigentlich nie ein Problem für Marius war. Ganz im Gegenteil, er fand es eigentlich mal total toll, dass er keine Pflichten hatte und trotzdem zu diesem glanzvollen Hof gehörte. Also, dass er sich sozusagen ein bisschen so Cherrypicking betreiben konnte. Kann ich mir übrigens auch vorstellen. Ich glaube, so eine Rolle fände ich auch eher besser.
Ja, voll. Du hast diese ganzen, oder, Pflichten nicht. Es ist nicht, wie, ja, du eben gesagt hast, dieses, ja, enge Korsett, sondern du bist, ja, frei. Du kannst machen, was du willst. Alleine dieses Optische, das wäre ja, mhm, gar nicht möglich mit den Tattoos und diese wuscheligen, ja, Haare und ein Ohrring. Das könntest du als arbeitender, wirklich 100% zur Royal Family gehörender Mensch, könntest du das gar nicht machen. Und ja, er kann sich so frei ausleben. Und trotzdem weiß jeder, er gehört ja irgendwo dazu.
Ja. Und genießt schon die Vorteile natürlich,
ja,
dann,
ja,
auch.
Total. Ne? Das, ja.
Er sieht, also es gibt schon tolle Fotos von ihm, finde ich. Also ich finde jetzt, also ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich ihn attraktiv finde oder nicht. Also, mhm, für mich ist es kein sehr, er hat ein sehr, ja, krass, ein krass nordisches Gesicht, muss man einfach sagen. Die haben ja manchmal,
er sieht
was
halt aus wie seine Mutter eigentlich, ne?
Ja, komplett wie seine Mutter. Diese hohen Wangenknochen und so. Und wenn er so ein Smoking hat, finde ich, sieht er schon sehr adrett aus. Also, mhm, er zeigt auch so zwei Seiten von sich, natürlich dann auf den öffentlichen Veranstaltungen, aber halt auf Instagram zeigt er sich eher provokant. Also wirklich mit seinen ganzen Tattoos, mal oberkörperfrei, viele, viele Party-Schnappschüsse, Fotos mit nacktem Oberkörper, mal einen erhobenen Mittelfinger mit einem Drink in der Hand. Und dann fand ich auch krass, gab's dann, wo sind jetzt Bilder aufgetaucht, die er nie öffentlich gepostet hat, die aber der Bild zugespielt worden sind, wo er halt wirklich eine Waffe in der Hand hat. Geldschein in der Hose, also so richtig so einen auf Playboy beziehungsweise Gangster macht. Und ich finde, man sieht ihm an, wenn man sich die Bilder über die Jahre anguckt, man sieht ihm halt den Alkohol und den Drogenkonsum einfach an. Er sieht immer verbrauchter aus. Und ich habe mich auch ehrlicherweise ziemlich erschrocken, dass er nur 3 Jahre jünger ist als wir oder als ich. Er sieht dann doch am Ende sehr, ja, sehr durchaus. Und das sagt dann natürlich auch einer, also Marius schnupft halt eben gerne Kokain, er nimmt Ecstasy, er trinkt gern Wodka und Champagner. Und das macht er ganz offen. Also es ist in Oslo ein offenes Geheimnis, dass ihr Marius, halb Royal, nicht Royal, in den Clubs ein- und ausmarschiert, seine Bodyguards draußen stehen lässt und drinnen dann ganz öffentlich Drogen konsumiert. Und auch Freunde hat, die ihm diese Drogen besorgen. Und er macht da einfach gar keinen Hehl raus. Es gibt sogar ein Foto von ihm, wo er mit so einem Tütchen Kokain, also einem Tütchen mit weißem Pulver, wo sehr wahrscheinlich Kokain drin ist, halt einfach auch posiert, ne? Und man fragt sich dann so ein bisschen, okay, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Wann war der Turn, wo Marius sozusagen falsch abgebogen ist? Und dieser Insider, der eben mit der Bild gesprochen hat, der sagt, dass dieses Ganze seinen Anfang genommen hat, als Marius 20 wurde. Er war damals in New York. Ich sagte ja, dass er eine Zeit lang in Amerika war, auch um Wirtschaft zu studieren. Er war wohl auch im Rahmen von diesem Philipp-Plein-Praktikum in Mailand auch auf der Modewoche in New York. Und als er da halt eben in Amerika gelebt hat, ging diese extreme Feierei los und er rutschte in so einen Drogensumpf. Wahrscheinlich auch einfach, weil er da wahrscheinlich noch viel hemmungsloser, weil in New York, kann ich mir vorstellen, hat sich wirklich gar keiner für ihn interessiert und wusste vielleicht auch gar nicht, wer er ist. Wobei natürlich in Oslo er schon unter einer, oder in Europa, unter wahrscheinlich unter einer anderen Beobachtung steht, ne? Es ist übrigens auch nicht so, dass er nie vorher mit Drogen erwischt worden ist. Also es kam jetzt schon auch heraus, dass die Polizei das auf dem Schirm hatte, er sogar mal auf einem Festival mit Kokain erwischt worden ist und sogar auch Strafe zahlen musste. Und das Ganze wurde wohl dann auch in New York aber so extrem mit den Drogen, dass er dann zurück nach Norwegen musste. Und da fragt man sich auch natürlich so ein bisschen, ja, konnte, ja, irgendwie, da können wir auch später nochmal drüber sprechen, ne? Wie konnte es so weit kommen? Was wusste Mette Marit? Was wusste Hakon? Und was wusste vielleicht auch König Harald und Königin Sonja? Wussten sie von den Partys und den ganzen Problemen? Und manche sagen halt, dass Mette Marit und Hakon voll informiert darüber waren und dass die Mutter halt eben immer eine sehr schützende Hand über ihren Sohn gehalten hat. Und es öfters Hinweise von den Behörden gab, aber niemand wirklich aktiv geworden ist. Und ja, wahrscheinlich, hat sie auch überlegt oder gedacht, na gut, ich kenne diese Phase. Sie hatte auch so eine Phase, vielleicht nicht ganz so eskalativ wie ihr Sohn, was die Partys angeht, und hat da versucht, einfach ihren Sohn vor der Öffentlichkeit zu schützen. Marius hat allerdings sich aber auch mit anderen Sachen immer wieder in die Öffentlichkeit gedrängt. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass er sagte zwar zwischendurch, er sucht ein bisschen mehr Privatsphäre, aber irgendwie war das auch nicht sehr stringent von ihm, weil nämlich auch in Sachen Liebesdingen hat er auch eher einen Hang zu Frauen gehabt, die in der Öffentlichkeit stehen. Ob das jetzt das Unterwäschemodel Juliane Snekkestad oder das Reality-TV-Sternchen Nora Hawkland. Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Kein Gewehr. Mit denen hat er sich natürlich immer ablichten lassen, bei Instagram gezeigt und sein Liebesleben sorgte in Norwegen auch immer wieder für Schlagzeilen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da gleich mit Nina noch viel ausführlicher drauf eingehen werden. Also man kann wirklich jetzt abschließen zu Marius. Marius war dieser kleine, blonde, junge Sunny Boy. Der hatte wirklich so ganz blonde, wuschelige Haare. Ganz süßes Kind. Ganz, ganz süß. Und er wurde von diesem Sunny Boy zum Bad Boy. Er war so ein bisschen so das schwarze Schaf, der Rebell vielleicht auch eher. Vielleicht passt Rebell besser als das schwarze Schaf. Und er hatte einen Ruf, den man ja scheinbar in der Königsfamilie lange geduldet hat. Und ich finde, wenn man alles jetzt mal so zusammenfügt, was ich gesagt habe, entsteht so ein Bild von einem, in meinen Augen, verwöhnten, vielleicht sogar auch verzogenen, in Anführungsstrichen Adelssprössling, der ja keine Lebensaufgabe hat, weil er ja nicht zu den Royal Families gehört. Da ist sein Leben natürlich extrem geprägt, aber er weiß ja vielleicht auch gar nicht so richtig, zu welcher Familie er gehört, weil sein Vater hat wieder eine neue Familie intakte, seine Mutter hat wieder eine andere neue Familie und er steht so zwischen diesen beiden Welten. Und ich glaube auch, dass das für einen Menschen oder einen jungen Menschen auch einfach wahnsinnig schwierig ist oder so grundsätzlich. Und wenn man dann auch nochmal keine richtige Lebensaufgabe hat, kein Ziel hat und man das Geld und die Möglichkeiten hat, machen zu können, was man will, nutzt man das vielleicht auch aus, was er getan hat, schamlos auch. Tja, und jetzt ist die Situation, kann man ja wirklich sagen, eskaliert, komplett eskaliert. Und im allerschlimmsten Fall kann es sogar sein, dass der Sohn der künftigen Königin von Norwegen, einfach um das nochmal zu unterstreichen, was für eine Position seine Mutter hat, ja, er könnte sogar jetzt im Gefängnis landen.
Ja, genau so ist es. Aber da wollen wir jetzt natürlich noch einmal näher drauf eingehen. Und zwar war es so, dass Anfang August die norwegische Zeitung, das ist so wie, ja, wahrscheinlich wie die Bild-Zeitung hier in Deutschland, Seeokhør heißt die, ich hoffe auch das spreche ich richtig aus, berichtete, dass Marius am 4.8. festgenommen wurde. Der Vorwurf lautete schon da oder die, ja, die Schlagzeile in dem Moment, dass der 27-Jährige eine Frau, zu der er eine Beziehung hat, also da wurde noch nicht öffentlich gemacht, wer sie genau ist, in einer Wohnung in Oslo sie angegriffen haben soll. Und zwar in der Nacht von dem 3. auf den 4. August. Wie gesagt, das Opfer wurde zunächst namentlich nicht genannt. Sie musste dann in ärztliche Behandlung gebracht werden, weil sie eine Kopfverletzung hatte. Das war das, was man zu dem Zeitpunkt wusste. Mittlerweile weiß man, es war in ihrer Wohnung. Man vermutet, dass es seine aktuelle Freundin ist. Und sie hatte eine Gehirnerschütterung und musste deswegen zum Arzt. So. Marius wurde dann nach 30 Stunden Einzelhaft, also der musste dann wirklich einmal hinter Gittern quasi, wurde er wieder freigelassen, musste sich einen Bluttest unterziehen, damit man feststellen kann, ob er zum Zeitpunkt der Tat unter Drogeneinfluss stand. Also das war schon direkt irgendwie so ein bisschen die Vermutung, dass da Drogen mit im Spiel waren. Die Polizei hat dann relativ schnell auch diesen Fall bestätigt, nannte keine Namen und man kann sich aber natürlich vorstellen, dass das ging durch die ganze Presse. Also sowohl in Norwegen als auch generell in Skandinavien als auch eigentlich in ganz Europa auf der ganzen Welt. Weil klar, da hört man natürlich irgendwo hin. Und so wie du es eben schon gesagt hast, Fredi, es ist ja nicht das erste Mal, dass er irgendwie so auffällig wurde, sag ich mal. Aber das war natürlich jetzt eine Nummer too much. Und das war zeitlich alles in Verbindung mit natürlich auch den Olympischen Spielen vom Zeitraum her. Und Mette Marit und Hakon sollten dort auch natürlich hinkommen. Man erwartete sie dann dort. Sie schwiegen bis dahin und niemand äußerte sich irgendwie zu diesem Vorfall. Hakon kam dann zunächst alleine und wurde auch von den Journalisten natürlich darauf angesprochen und hat dann auch gesagt, und ich muss wirklich sagen, das nehme ich jetzt vielleicht vorweg, aber ich finde diesen Mann so sympathisch, alleine wie du das eben schon erzählt hast, Friedi, wie er mit dieser Adoptionsgeschichte oder beziehungsweise generell mit Mette Marit und dieses ganze Konstrukt, wie er das irgendwie handhabt und handelt, ich glaube nicht, dass das so leicht ist, wobei ich immer das Gefühl habe, dass die skandinavischen oder jetzt in dem Fall die norwegischen Royals sehr modern sind und sehr locker, sag ich mal, im Vergleich zu anderen Königshäusern. Also wenn man jetzt mal überlegt, dass dieses ganze Konstrukt irgendwie in England passieren würde, das wäre, glaube ich, was anderes. Von daher finde ich die irgendwie, ich finde die sehr vorantreibend irgendwie. Ja. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Auf jeden Fall.
Die sind irgendwie nicht so starr, ne?
Ja,
also
genau.
Ich finde, die britischen Royals sind so sehr viel traditionsbewusster und irgendwie starrer in ihrem Konstrukt. Und genau. Ich habe das Gefühl, die Norweger sind so ein bisschen, ja, wir müssen halt auch mit der Zeit gehen, ne?
Richtig. Und so hat er sich dann auch dahingestellt und geäußert, natürlich, aber auch weil ihm klar war, dass er es irgendwo muss, ne? Und sagt halt oder sagte, es ist eine ernste Angelegenheit, wenn die Polizei so involviert ist. Gleichzeitig ist es nicht richtig, dass ich jetzt in die Sache einsteige. Er erklärte dann weiterhin, dass Mette Marit nicht an seiner Seite gerade war, weil es wichtig war, dass sie eben zu Hause bleibt. Also er nannte so Worte wie, ist es wichtig, da zu sein und dass der Fall natürlich auch ihn betreffen würde. So, am 7.8. wird dann berichtet, dass Marius nicht nur wegen Körperverletzung, sondern auch wegen Sachbeschädigung festgenommen wurde, weil die Wohnung seiner Freundin, in der das passiert ist, teilweise, so hieß es, zerstört gewesen sein soll. Also es lag wirklich, der Kronleuchter lag auf dem Boden, überall war alles verteilt, ein Messer ragte aus der Wand, das hatten wir ja schon bei Instagram gepostet. Und also man bekam ein Bild davon, was da irgendwie abgegangen sein muss. Ja. 10.8. Mette Marit kommt dann nach Paris zu den Olympischen Spielen, meldet sich aber auch, also da sagt halt auch natürlich nichts, also äußert sich gar nicht. Am 12.8. berichtet dann diese norwegische Zeitung wieder, dass die Polizei über belastendes Audiomaterial verfügen würde. Auf diesen Aufnahmen soll zu hören sein, wie Marius der Frau am Telefon droht, ihre Kleidung und ihren Besitz in Brand zu setzen, wenn sie nicht tut, was er sagt. Was sie genau tun sollte, das wird erstmal nicht klar. Man vermutet aber, dass er ihr einfach gesagt hat, dass sie ihre Sachen holen soll, die noch bei ihm waren. Und sie hat das abgelehnt. Auf diesen Aufnahmen klingt Marius ruhig. Gleichzeitig, also ich habe Teile davon gehört, gleichzeitig ist seine Stimme aber auch irgendwo aggressiv. Und er spricht völlig klar. Und das muss wohl gewesen sein nach diesem Vorfall. Also in der Nacht eskaliert es in dieser Wohnung. Man sagt sogar, dass er danach wohl noch feiern gegangen sein soll. Und dann ist er wohl ans Schloss zurück, da wo er wohnt. Also er hat da auf diesem Gelände wie so eine riesen Privatwohnung. Und da muss das wohl dieses Telefonat daneben gewesen sein. Und während er so völlig klar spricht, sagt er, und das finde ich schon sehr bedenklich, also er verniedlicht den Vorfall im Prinzip, sagt, ich habe dich ein bisschen gehauen, ich habe dich ein bisschen geschlagen mit der flachen Hand. Und dann sagt er noch, deine Sachen brennen um 16 Uhr, um 16 Uhr. Alles, was dir gehört, liegt bereits hier draußen auf dem Platz und ich habe einen großen Kanister Benzin und ein Feuerzeug in der Hand.
Ach du Scheiße.
Also er droht ihr mehr oder weniger. Das wird auch nochmal interessant gleich. Ja. Dann habe ich hingehört, er spricht von einer weiteren Person. Es scheint ein Mann zu sein, weil er sagt sowas wie, weil ich ihn umbringen werde. Aber das ist das Einzige, was die Tageszeitung da, die norwegische Zeitung, veröffentlicht hat, wahrscheinlich aus Schutz, aus Schutz der Person gegenüber.
Ja.
Man weiß also nicht, wovon er spricht. Also das bin ich gespannt, ob das irgendwie irgendwann nochmal Thema wird. Aber so war ungefähr dieses Telefonat. Und dann gab es natürlich auch Experten, die das irgendwie eingeschätzt haben und sagen, dass er wirklich sehr, sehr aggressiv wirkt und er wollte einfach dieser Frau Angst machen und er drohen. Ne? So, an genau diesem Tag, wo dann auch diese Audiospuren veröffentlicht wurden, erhebt Marius' Ex-Freundin Juliane Snekkestad, die hatte Fredi eben schon erwähnt, neue Vorwürfe, wodurch dann auch klar wird, dass dieser Vorfall vom 4.8. kein Ausrutscher war. Via Instagram hat sie nämlich geschrieben, ich war bereits zuvor von der betreffenden Person psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt. Die psychische Gewalt war für mich am brutalsten. Die beiden waren nämlich von 2018 bis 2022 zusammen. Sie hat Marius natürlich in diesem Post nicht namentlich erwähnt, aber sie sagt A, von dieser betreffenden Person, macht also relativ deutlich, um wen es ging, sagt aber auch, sie möchte kein Mitleid haben, aber sie möchte, dass eben dieser Missbrauch aufhört. Und dann dieser letzte Satz oder diese letzten Sätze, da wird dann auch klar, dass sie eigentlich nur über Marius sprechen kann. Sie sagt nämlich noch, die letzten Tage waren seltsam und schmerzhaft. In der letzten Woche habe ich viele Anrufe, Nachrichten und Fragen zur Verurteilung meines Ex erhalten. Also, es ist klar, worüber sie spricht und irgendwie ja auch kein Geheimnis, weil auch die Beziehung der beiden sehr stürmisch, könnte man sagen, gewesen sein soll. Und sie sagt auch, dass sie immer noch darunter leiden würde, auch Jahre später. Also sie hat sich wohl in Therapie begeben nach der Beziehung und wurde dann auch tatsächlich einige Tage später von der Polizei auch vernommen. Also sie ist eine Zeugin in dieser ganzen Sache. Außerdem werden auch immer wieder weitere Details bekannt. In dieser Nacht sollen nämlich nur Marius und die Frau, also seine wahrscheinlich, man weiß es immer noch nicht, Freundin, in der Wohnung anwesend gewesen sein. Die Tat soll sich zwischen 1 und 3 Uhr nachts ereignet haben und das habe ich eben schon gesagt, Marius soll wohl auch noch feiern gegangen sein danach. Er soll das Opfer gewürgt, geschlagen und Dinge in der Wohnung zerstört haben. Und zu diesem Zeitpunkt werden dann auch erstmals Bilder der Verwüstung gezeigt, das hatte ich ja eben schon gesagt. Der Kronleuchter, das Messer, Scherben und Kleidung überall auf dem Boden. Sogar einen Motorradhelm sieht man auf diesen Bildern und da denkt man auch, weil er ist so ein Motorradfreak, sage ich mal, also er liebt Motorräder, dass das seiner ist. Zu diesem Zeitpunkt äußert sich Marius immer noch nicht. Man sagt aber, dass Mette-Marit wohl mit dem mutmaßlichen Opfer gesprochen haben soll. Nicht, um sie irgendwie zu beeinflussen, sondern eher aus Fürsorge. Also, dass sie da einmal irgendwie jetzt nicht so komplett das wegignoriert irgendwie, ne? Und dann am 14.8. äußert sich Marius erstmals zu den Vorwürfen. Er hat ein langes Statement über seinen Anwalt abgegeben und sagt, letztes Wochenende ist etwas passiert, was niemals hätte passieren dürfen. Ich habe in einer Wohnung Körperverletzungen begangen und Gegenstände zerstört, während ich nach einem Streit mit Alkohol und Kokain berauscht war. Und jetzt kommt dieser Satz, den finde ich am krassesten. Ich habe mehrere psychische Störungen, die dazu führen, dass ich während meiner Kindheit und meines Erwachsenenlebens Herausforderungen hatte und immer noch habe. Lange Zeit hatte ich mit Drogenkonsum zu kämpfen. Etwas, wofür ich schon einmal in Behandlung war. Ich werde diese Behandlung jetzt wieder aufnehmen und sehr ernst nehmen. Ich will für meine Taten zur Rechenschaft gezogen werden und werde mich bei der Polizei wahrheitsgemäß erklären. Nächstes Zitat. Für mich ist es das Allerwichtigste, mich bei meiner Freundin zu entschuldigen. Sie hat weder das verdient, was in dieser Nacht passiert ist, noch den extremen Druck der Presse danach. Ich möchte mich auch bei meiner Familie entschuldigen. Ich weiß, dass meine Taten auch für euch große Auswirkungen hatten. Also eigentlich sehr gut und sehr stark, finde ich, dass er da tatsächlich so darauf eingeht, dass er eben diese psychischen Störungen hat, dass er schon mal in Behandlung war und dieses Drogenproblem hat. Also er spricht im Prinzip all das aus, was man auch schon weiß oder vermutet. Mhm. Ne? Aber trotzdem klar, irgendwo war es klar, dass er sich dazu auch äußern werden muss. Also er kam da ja gar nicht drum herum irgendwie. Und dann wird auch klar, durch dieses Zitat spätestens, dass es eben Rebecca Hellberg-Arnzen ist. Mit der ist Marius zusammen oder war zu dem Zeitpunkt zusammen. Und ihre Anwältin hatte sich dann auch geäußert und hat halt eben gesagt, meine Mandantin hat nur darauf gewartet, dass er zugibt, was er getan hat.
Weil er von seiner Freundin gesprochen hat, ne? Also genau. Von seiner oder wie ist man darauf gekommen?
Genau, okay. Genau. So, dann ist es aber so, dass ein paar Tage später eine weitere Ex von Marius aussagt, nämlich die Nora Hawkland, von der du eben auch schon sprachst, Freddy. Die beiden waren nur kurz zusammen, so von 22 bis 23 ungefähr. Auch sie hat konkrete Gewaltvorwürfe gegen Marius veröffentlicht. Und die ist das, ich glaube, von dem Bild sprachst du auch eben, sie hatte während der Beziehung ein Bild von sich und Marius und anderen Menschen bei Instagram gepostet und sie hat da dieses kleine Kokstütchen in der Hand und er ist damit drauf. Und das hat natürlich auch schon, oder das vermeintliche Kokstütchen, das ging natürlich auch schon durch die Presse, weil man da irgendwie den bildlichen Beweis hatte, dass dieser Junge eben mit Koks in Verbindung zu bringen ist. Sie sagt auch, dass die Beziehung nicht gut für sie gewesen sei. Ich wollte den Mund halten, aber als diese Aussage von ihm kam, war ich doch sehr frustriert. Also diese Text, den ich ihm vorgelesen habe. Marius tut so, als sei das zum ersten Mal passiert. Er bittet um Empathie. Er war auch gewalttätig mir gegenüber. Er hat mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er hat mich getreten, er hat mich gewürgt und er hat meine Wohnung zertrümmert. Das Ganze ist jetzt fast ein Jahr her. Aber das Schlimmste war das Psychische, das Schreien, die Drohungen.
Gott. Ja, aber kann ich mir auch vorstellen, also ich find auch das, was du erzählt hast bei dem Vorfall, was rausgekommen ist, das ist auch einfach, wie du schon sagst, er hat es einfach komplett verharmlost. Ja, ich habe dich ein bisschen geschlagen mit der flachen Hand, entschuldige bitte. Und auch die Tatsache, stell dir vor, dein irrer Freund oder dein irrer Ex ruft dich an und sagt, ich stehe mit einem Benzinkanister, ich fackel hier gleich alles ab. Ja, also es ist ja, da kann man ja auch wirklich, also ich hätte auch Angst.
Ja. Vor allem, ich finde halt so krass, also wäre das alles vorher wohl nicht passiert, dann würde ich dieses Statement auch mit anderen Augen sehen. Aber so ist es halt wirklich irgendwie, man will ihm so gerne glauben, dass ihm das wirklich auch leid tut und dass er da irgendwie Reue hat. Aber wenn man überlegt, dass er mehrere Freundinnen oder mehrere Frauen in seinem Umfeld Ähnliches berichten und dass das immer wieder passiert über die letzten Jahre, dann scheint das ja wirklich ein tiefsitzendes, ernstes Problem zu sein, was er nicht einfach immer eben so auch realisiert und irgendwie bearbeitet für sich, ne? Ja. Und so ist es auch, dass er, dass auch jetzt schon wieder berichtet wird, dass er gar keine Reue zeigen soll. Also vielmehr feiere er schon wieder, berichten Informanten. Er habe nämlich ja schon immer machen können, was er wolle. Ne? Das hast du eben auch schon gesagt, Friedi, dass eben mit Marit diese schützende Hand immer über ihn gehalten hat. Er feiert wohl jetzt aber nicht mehr so krass öffentlich, dafür aber vielmehr in Privatwohnungen. Und die Freundin,
die so besser ist.
Oh ja, Mann. Eben, ne? Also das ist irgendwie, es ist alles absurd. Die Freundin Rebecca, die er attackiert hat, auch die beiden sollen wieder zusammen sein oder immer noch zusammen sein. Die wurden nämlich beide gesichtet, wie sie das Schlossgelände verlassen haben und so. Und da sagt auch ein Informant in einem Interview, dass die beiden eine sehr, sehr toxische Beziehung führen sollen. Also immer wieder von Eifersucht geprägt, immer wieder von Streits und kommen dann doch irgendwie immer wieder zusammen, feiern gerne. Also wahrscheinlich für Marius genau das, was er nicht braucht, nämlich sehr ungesund und sehr, ja, sehr impulsiv.
So klar. Was auch seine Verhaltensweise einfach vielleicht also noch mehr unterstützt und nicht irgendwie ihn davon von wegbringt, ne, sondern dieses wilde Partyleben. Aber das ist auch, ja, das verändert einen auch irgendwann, ne?
Es verändert einen und ich finde, ey, auch in der Vorbereitung, jetzt wenn wir es so sagen, ich finde, diese Scheiß, ich kann es gar nicht, ich klinge jetzt wie so eine spießige Boomerfrau, aber diese Scheißdrogen, ja, es ist wirklich einfach beschissen. Man kann es gar nicht anders sagen. Und ich finde, das dann gepaart mit offensichtlich einer Zerrissenheit, einem nicht gefestigten Charakter, dann macht das was mit den Menschen. Also wenn ich eins aus diesem Podcast gelernt habe über die letzten Jahre, dass wenn ein Mensch Drogen nimmt, der nicht gefestigt im Leben steht, der hat Probleme irgendwann, dieser Mensch. Es ist einfach
das
so.
Das kriegt man ja auch aus, vielleicht aus privateren Bekanntenkreisen, kriegt man das ja auch mit.
Ja,
So. Ja, gibt's ja auch immer wieder Fälle.
Ja, richtig. Und irgendwie, ich finde das, mir tut das so leid, weil wie du eben beschrieben hast, der ist eigentlich so ein süßes Mäuschen irgendwo. Und sicherlich ist er zerrissen. Und das kann man auch irgendwo wahrscheinlich nachvollziehen. Mhm. Dass wenn du dich immer wieder on the edge quasi von so zwei Welten bewegst, dass das sicherlich schwer ist. Aber ich mache jetzt erstmal weiter, bevor wir zum Fazit kommen. Es wird dann auch berichtet, dass Marius einen Diplomatenpass besitzen soll, den er privat zu seinem Vorteil genutzt haben soll. Dieser Diplomatenpass, der steht normalerweise den arbeitenden Royals zu, aber er hat wohl auch einen. Dieses Dokument besitzt er wohl und hat es schon mehrfach genutzt, um irgendwie unangenehmen Situationen aus dem Weg gehen zu können. Ist natürlich jetzt auch nicht so geil, ne?
Ja, kannst einen Diplomatenpass sehr gut ausnutzen, wenn man das möchte. Sollte man natürlich nicht, aber.
Richtig. Und vor allem dann für sowas, also da merkst du ja schon auch so ein bisschen diesen Vorsatz dahinter, wenn das stimmen sollte, ne?
Ja, und noch kurz einen Satz, bevor du weitermachst. Süßes Mäuschen, weil du das gerade sagst, ja, war er als Kind, ne?
Ja.
Das will ich mal betonen. Genau. Ja. Später ja, definitiv nicht mehr.
Das stimmt. Jetzt vor ein paar Tagen, am 26.08. hat sich dann Hakon erneut geäußert. Er war nämlich bei so einer Eröffnung von irgendwas in Norwegen. Es belastet mich auch. Es ist eine ernste Sache, wenn die Polizei eingeschaltet wird. Das hat er dann nochmal gesagt. Wir stehen ihm, also Marius, sehr nahe. Wir wussten von dem, was Marius uns erzählt hat. Und wir wussten von einigen dieser Probleme. Aber ich möchte nicht ins Detail gehen. So, da ist natürlich die Frage, von was wussten sie, von was wussten sie nicht. Das steht natürlich jetzt offen. Ein Tag später, am 27.08. wurde Marius dann erstmals vernommen. Eine weitere Vernehmung wird angestrebt, wenn es allen Parteien passt. Zwischenzeitlich war dann eben dieses Foto aufgetaucht, von dem du eben sprachst, Fredi, wo er mit einer, man vermutet, es ist eine Attrappe, posiert. Er hat eine Flasche Shampoos in der Hand, eine fette Rolex am Arm. In seiner Hose hat er so 1000er und 500er Kronen Scheine gestopft. Und nur zum Vergleich, 1000 Kronen sind rund 85 Euro. Also da dieses Bündel Geld, so sagt man, soll er auch extra mitgenommen haben, um dieses Foto machen zu können. Also dieses Bad Boy-Foto. Also irgendwie, ja, es klingt alles nicht so gesund, sein ganzes Verhalten. Und dieses Foto zeigt so ein bisschen, wie er lebt, sagt man, ne? Dass er nämlich einfach eskaliert. So deuten es jedenfalls alle Medien und alle, die da irgendwie so einen Fokus jetzt gerade drauf haben. Er macht, was er will, er ist verwöhnt, er scheißt auf alles. So, um das mal einmal salopp zu sagen. Ja. Dazu kommt, dass er wohl ja falsche Freunde hat tatsächlich. Also er hat so eine Party-Clique, die ihn nicht so wirklich supporten natürlich, in seinem Weg vielleicht ein ruhigeres Leben führen zu können. Und in dieser Clique sind wohl auch einige Mafia-Mitglieder, die so, also ja, kriminelle Verbindungen haben, Drogenbosse und also er hat da wirklich absolut beschissene Menschen eigentlich, kann man sagen, um sich und die finden das natürlich wohl ganz toll, weil in Norwegen, wenn die da irgendwie unterwegs sind, vor allem in Oslo, dann kennt jeder Marius, also die profitieren natürlich auch von dem und seinem Sunnyboy-Prinzen-Image und nutzen das so ein bisschen aus und die natürlich bringen ihn auch immer wieder in Verbindung dann eben mit diesen Drogen, vor allem halt eben Koks und Ecstasy.
Ich habe mal was rausgesucht zu diesen drei Kumpels, weil ich fand das auch so spannend. Ne? Ich habe das mich so nochmal eingelesen mit seinen kriminellen Freunden. Und also es sind drei, es gibt vielleicht auch mehrere, aber drei, die mir besonders irgendwie hervorgestochen sind. Und einer ist halt heute 38 Jahre alt und er stand wegen Geldwäsche vor Gericht. Und als die Polizei deshalb seine Wohnung durchsuchte, fanden sie 224 Portionen Kokain und Steroide. Und der Freund kam dann auch 11 Monate ins Gefängnis. Marius war zwischendurch mit ihm mal in London unterwegs und besuchte dort Fußballspiele. Und dieser 38-Jährige mit der Geldwäsche ist wiederum mit einem 34-jährigen Mann befreundet, sehr eng, der zu den Hells Angels gehört und dem halt Verbindungen zur albanischen Mafia nachgesagt werden. Und er soll auch Verbindungen zu so einer Foxtrot-Bande haben. Das ist ein kriminelles Netzwerk in Schweden. Und zum China-Hahn-Kartell aus Irland, das nach Angaben der britischen Polizei halt Kokain und Heroin im Milliardenwert verkauft. Also ihr seht, der Kreis, es ist nicht mehr weit zu großen, großen Drogenkartellen. Und ein weiterer krimineller Freund oder Bekannter von Marius lebt etwas außerhalb von Oslo, in der Region Follo, wie man auch mal dann auf Norwegen
spricht. Das ist so eine wilde Sprache, ne?
Als ich in Norwegen war, ich habe es so gefeiert, aber es ist super, super schwierig, das richtig zu betonen oder es überhaupt auszusprechen. Genau, und dieser eine Typ, der halt dann außerhalb von Oslo lebt, hat gemeinsam mit seinem Vater Banken um rund 700.000 Euro betrogen, wurde deshalb also halt auch verurteilt. Mittlerweile lebt er in Dubai, besucht aber regelmäßig Oslo und wenige Tage, sagen wir mal vor dieser Schreckensnacht am 4. August, die Nina beschrieben hat, hat Marius sich sogar noch mit seinem Kumpel da aus Dubai, diesem Betrüger, getroffen. Und es gab Fotos von denen gemeinsam im Restaurant, so nach dem Motto My Old Friend from Dubai und so. Also ihr seht, es ist nicht nur so, ja, da kennt man jemanden, der jemanden kennt, sondern der verkehrt wirklich mit denen. Hm. Und die, ja, die Verbindung zu Hells Angels, zur albanischen Mafia und das China, ein Kartell aus Irland, es ist halt einfach nicht mehr weit, ne? Und der ist da halt echt in falsche Kreise gerutscht.
Macht auf jeden Fall den Anschein. Ja, das ist so bitter. Es ist wirklich bitter. Natürlich dann immer diese Verbindung, also genau das ist es ja, dieses Feiern, immer ständig diese Verbindung, Alkohol, das ist alles wirklich eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er braucht. Und so kann man jetzt tatsächlich zusammenfassend sagen, aktuell ermittelt eben die Polizei gegen ihn wegen Sachbeschädigung dieser Wohnung, wegen Körperverletzung und wegen Drohung, weil eben diese Audiospuren aufgetaucht sind. Jetzt ganz aktuell ist es so, dass seine Stieftante Märtha Louise von Norwegen, also die Schwester von Hakon, die hat jetzt ihren Sexschaman Durek Verrett geheiratet. Das ist eigentlich auch nochmal eine Folge wert. Wenn ihr darauf Bock habt, sagt gerne mal Bescheid. Die Hochzeit war am 31.8., jetzt vor ein paar Tagen. Die Feierlichkeiten gingen schon ein paar Tage eher los. Und natürlich könnte man sagen oder könnte man vermuten, dass Marius da auch vor Ort sein wird, weil eben Mette Marit und alle waren da. Aber Marius fehlte. Der wurde nämlich nur einen Tag nach seiner Vernehmung gesehen, wie er das Land verlässt und nach Italien reist. Und hier wird er dann bei Ankunft auch von einem Reporter angesprochen, sagt aber auf keinen Fall, also dass er sich äußern möchte. Sein Anwalt lässt ausrichten, er braucht Ruhe und Frieden, aber es gibt auch da schon wieder Gerüchte, dass er da irgendwie beim Feiern gesehen wurde. Es ist wohl zu dem Zeitpunkt in Italien, in der Ecke, wo er sich auch befand, eine Party von so Influencern, so norwegischen Influencern, eine Hochzeit fand da statt, aber da hat sein Anwalt gesagt, er würde da nicht hingehen. Mhm, so wie es Fredi eben schon gesagt hat, ihm drohen bis zu 12 Monate Haft. Das wäre natürlich ein Riesending für so einen Royal oder Mensch mit Royal-Bezug. Das bleibt jetzt abzuwarten, wie es da weitergeht. Fest steht oder Stand jetzt ist aber wirklich klar, dass der Fokus wirklich krass auf ihm liegt. Ne? Ich bin sehr gespannt, wie Mette Marit und Hakon irgendwie damit umgehen. Aber ja, irgendwie, er tut mir leid.
Er tut mir nicht leid.
Aber irgendwie auch nicht.
Nee, also mir tut er überhaupt nicht leid.
Doch, also, mir tut er, nein, also mit, warte kurz, mir tut er nicht leid, dass er diesen Frauen, das ist, finde ich, ganz schlimm, mir tun die Frauen leid, ne? Keine Frage. Ja. Aber ich finde, man merkt ihm ja an, wie verloren der ist. Man merkt ihm ja an, dass er offensichtlich mit dieser Rolle im Leben nicht klarkommt. Und ja, dann dieser Druck von außen, dieses ständig beobachtet sein, obwohl, ne, also ich meine, letzten Endes machen wir uns nichts vor. Man beobachtet ihn schon von Anfang an mehr als die wirklichen Royal Kids, sag ich mal, die leiblichen.
Ja, genau. Ne? Ja, weil eine interessantere Konstellation.
Genau. Und man hatte ja irgendwie das Gefühl, die kriegen das super hin, die Norweger. Und gerade mit dem Marit und Hakon mit diesem Patchwork-Konstrukt und irgendwie alles fein. Und jetzt bröckelt ja diese Fassade so krass, dass man irgendwie, ja, jetzt ist der Fokus noch mehr auf ihm. Jetzt ist er noch mehr unter Beobachtung. Und ich glaube nicht, dass der das verkraftet.
Also, nee, wahrscheinlich nicht. Also ich finde, mir tut er trotzdem nicht leid. Ja, ich glaube, ist in eine schwierige Rolle gewachsen, gebracht worden. Sicherlich nicht einfach, aber come on, ey. Was ist das sein, was so ein privilegierter Junge?
Ja, das stimmt.
Ihm stehen alles offen. Er hat wahrscheinlich Gelder zur Verfügung. Der muss sich nie wirklich Gedanken machen über, ob was aus ihm wird oder nicht. Das ist natürlich für manche, können nicht mit solchen Freiheiten umgehen. Er ist halt natürlich auch gleichzeitig komplett verzogen. Also mir tut er nicht leid. Ich finde, das, was mit den Frauen passiert ist, einfach sein wahres Gesicht zeigt, ob das jetzt durch Drogen verändert worden ist oder nicht. Aber ich finde das ganz, ganz furchtbar. Und ich finde das toll, dass sie, also das findest du ja auch toll, das weiß ich auch, dass sie die Frauen jetzt sprechen, ne? Und ich finde, und ich fände es mal wirklich toll, wenn er mal zu irgendwas zur Rechenschaft gezogen werden würde. Also wenn er jetzt nicht davon kommt, ich glaube nicht, dass er 12 Monate ins Gefängnis gehen muss. Aber selbst wenn, ich fände es mal gut, wenn da mal durchgegriffen wird und einfach mal nicht irgendwer eine schützende Hand über irgendwen halten kann, sondern einfach mal, nee, du, Marius, irgendwas Heubi, hast Scheiße gebaut und es ist das egal, wer deine Familie oder nicht Familie ist, du wirst jetzt einfach belangt und kriegst halt deine Strafe und die musst du absetzen wie jeder andere auch. Mhm. Und vielleicht geht dann auch mal in den Zug oder kommt von diesen Drogen weg, von diesen Leuten weg. Also ich finde, ja, er hat vielleicht eine gebrochene Seele, aber ja, er soll mal aufhören rumzuheulen.
Ja, das stimmt. Aber das meinte ich halt, ne? Das tut mir irgendwie so leid, weil am Ende des Tages hat er kein leichtes Leben gehabt. So sagen wir mal so. Und ich glaube, das macht was mit einem Menschen. All das, was in die Rolle, in die er reingekommen ist und all das, das macht etwas mit einem. Und wenn du dann nicht gefestigt bist, dann kann das ganz, ganz schnell echt beschissen werden. Und bei ihm ist es beschissen geworden. Und ab dem Punkt tut er mir auch nicht mehr leid, weil dann war es aktiv, seine Entscheidung, Drogen zu nehmen. Es war aktiv, seine Entscheidung, irgendwie sich diese Freunde zu suchen, denn nicht feiern zu gehen. Und am Ende, keine Ahnung, ich habe keine Erfahrungen mit Drogen. Ich weiß nicht, wie das überhaupt passieren kann, dass man so eskaliert und auf seine Freundin eindrescht, ja, und die danach noch anruft und irgendwie bedroht.
Ja, und das ist ein Albtraum, ne? Das ist das Niedrigste, das, was ich meine. Zu keiner Zeit, egal ob die sich jetzt gestritten haben, gestichelt haben, was auch immer, rechtfertigt halt irgendwie dieses Verhalten, ne? Und was das auch mit den Frauen macht,
ja,
das wird ja bei denen auch Spuren hinterlassen. Ich finde es wahnsinnig stark, wie gesagt, dass dann die anderen beiden auch direkt gesprochen haben, auch direkt ihr Gesicht gezeigt haben, direkt gesagt haben, so, ne, wir gehören auch dazu, um einfach nochmal zu verdeutlichen, dass es halt eben nicht zum ersten Mal passiert ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die total erleichtert sind, dass das jetzt endlich mal rauskommt. Wahrscheinlich war das ich kann mir auch vorstellen, dass das in den Kreisen immer ein offenes Geheimnis war, ne? Auch in diesen Party-Szenen, dass keiner von denen, die wirklich nah an ihm dran sind, vielleicht überrascht davon sind, dass es jetzt mal eskaliert ist. Ich finde es gut, dass jetzt die Öffentlichkeit davon Bescheid weiß und dass da rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet werden, weil das, was er getan hat, ist einfach kriminell. Das geht nicht.
Wir waren für RTL, das passt zu dem, was du gerade sagst, Fredi, vor anderthalb Jahren oder so in Oslo unterwegs, weil dann irgendwie, da kam auch irgendeine Schlagzeile hoch um ihn. Ich krieg die nicht mehr zusammen. Jedenfalls war eine Arbeitskollegin dann auf der Partymeile in Oslo und war in Clubs und so und hat rumgefragt. Da hat natürlich keiner was gesagt. Und als sie rausgehen wollte, hat einer sie angesprochen an der Tür und so zurückgezogen und hat ihr off-camera dann halt eben gesagt, so, ja, der ist hier ständig und nimmt immer Drogen. Das ist hier in Oslo kein Geheimnis. Jeder kriegt das mit. Also es passt genau zu deiner These gerade. Und jetzt wird das halt alles nochmal so hoch, also jetzt kommt das alles halt hoch und an die Öffentlichkeit, ne?
Ja, aber ich finde es halt auch wieder traurig, dass es einfach eskalieren musste, also dass es wieder so weit kommen musste, dass drei Frauen geschädigt wurden durch ihn, dass jetzt drei Frauen Angst haben. Ich meine, sorry, der hat ein Messer in die Wand gerammt, ey. Die Wohnung sieht aus, wir zeigen euch natürlich auch alle Bilder bei Instagram, das ist einfach, was für eine rasende Wut, was für eine zerstörerische Wut einfach dahinter steckt. Ich hätte so Angst, ich verstehe überhaupt nicht, warum die sich nochmal mit dem getroffen hat. Also, dass sie scheinbar wieder sich verstehen, miteinander sprechen, vielleicht sogar wieder zusammen sind, das zeigt ja auch, finde ich, dass sie das gewohnt sein muss.
Ja, oder aber wie toxisch, ne? Also wie
toxisch, die sich, ja. Also ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz schrecklich und ich kann mir auch vorstellen, also ich finde es einfach gut, dass es jetzt nicht mehr so unter den Teppich gekehrt wird, weil Oslo ist echt klein. Also wenn jemand in Oslo seid, man sieht das Königshaus und man läuft 3 Meter zur Partymeile. Das ist alles sehr, sehr, sehr klein. Es gibt ja auch nicht so viele Menschen, die da unterwegs sind. Also dass man sich da regelmäßig über den Weg laufen könnte, das kann ich mir vorstellen, dass die Royals da einfach Teil des normalen Alltags sind, kann ich mir auch super gut vorstellen. Es ist einfach immer nur, und das ärgert mich immer, und ich finde Malte Marit und Hakon sind toll, wirklich toll. Ich finde die sehr sympathisch, aber dass sie so lange die Hand über ihren Sohn gehalten haben, das so lange vertuscht haben, vielleicht auch zu wenig unternommen haben, dass es jetzt so eskalieren musste oder eskaliert ist, finde ich einfach scheiße. Ich finde, man hätte da vielleicht schon früher irgendwie mal hart eingreifen müssen, ja, damit einfach keiner zu Schaden kommt. Und jetzt sind faktisch 3 Frauen zu Schaden gekommen, und das ist einfach... Das ist einfach Mist.
Ja, also ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das weiter und irgendwann dann auch ausgeht. Wir werden hundertprozentig da Update-Folgen zu machen, also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ihr könnt aber bis dahin gerne mal eure Meinung mit uns teilen, wie ihr das seht, ob ihr das schon länger verfolgt habt oder jetzt dann eben durch diesen Vorfall plötzlich mitbekommen habt. Also egal, was ihr dazu denkt, teilt eure Gedanken mit uns.
Yes. Und noch ein kleiner Nachsatz. Wir kriegen ja manchmal auch, wir hatten ja jetzt auch mal eine Folge über einen Beachvolleyballer, wo es dann hieß von ein paar Hörern, dass wir sympathisieren würden mit dem Täter. Ihr könnt euch gewiss sein, dass das nie der Fall ist. Nina und ich versuchen einfach immer nur Beweggründe zu verstehen. Also wie konnte, was ist in dem Leben der Person passiert, dass das überhaupt funktioniert. Also, dass man einfach mal kurz sich versucht, hineinzuversetzen, um irgendwie eine, was heißt noch nicht mal zu verstehen, irgendwelche Erklärungsansätze zu finden. Das heißt aber nie übrigens, dass wir mit solchen Menschen, die Straftaten begehen, Frauen misshandeln, Kindern misshandeln, in irgendeiner Weise sympathisieren. Das wäre mir jetzt aber nochmal wichtig, das zu betonen, ganz deutlich auch nochmal genau. An dieser Stelle zu sagen und damit entlassen wir euch in den Tag, in den Abend und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
Bis dann.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.